Ja, meine Lieben, wir stürzen uns also weiter hinein in das hebräische Alphabet. Wir werden heute fast fertig werden. Also zumindest die nächsten 5 Buchstaben sind dran, dann sind es 20, dann fehlen uns nur mehr 2. Die werden wir dann danach anschließen, nach dem Vortrag vom Günther, der nächste Woche ist. Das sind eh 2 besondere, die uns dann noch fehlen werden, das Shin und das Tav, die wirklich beide von sehr fundamentaler Bedeutung sind. Also das Shin, eben das Feuer des Geistes, aber das Feuer des Geistes, das Gestaltende bis ins dichteste Materielle dann letztlich hineinwirkt. Also Steiner sagt immer, der Geist, der in die Materie schießt.
Die Chinesen haben interessanterweise dasselbe Wort.
Ja, aha, interessant, ja. Und das zweite hängt eigentlich ja auch, dass das Tav oder Tao oder Tau hängt eigentlich auch sehr eng mit der östlichen Weisheit, also mit dem Chinesischen namentlich zusammen, ist also diese selbe Kraft, die hinter Tao eigentlich steht und die eben auch jetzt diese Aufgabe hat, das Geistige wirklich fest hineinzustellen in die materielle Welt. Das ist dieses T, wo man immer sagt, T ist der Einschlag des Geistes. Also das Shin und das Tao, die haben sehr verwandte Aufgaben eigentlich. Aber das werden wir dann noch näher mal besprechen. Gehen wir da schon mal durch, was wir haben. Also es fängt an mit dem Aleph, mit dem atmenden Menschen, der sich im Bet die Hülle baut. Also die Umhausung sozusagen. Man könnte auch sagen, das hängt mit dem Fühlen, mit der Mitte des Menschen zusammen. Das das Bet ist dann mehr so das Körperliche, also die Hülle rundherum. Auch das Sinnliche dann letztlich, also die Sinnesorgane sitzen ja zum Beispiel auch an der Hülle draußen bei uns als Menschen. Also mit dem hat das allen zu tun. Hat etwa dann auch mit dem Denken zu tun, das auf sinnlich-begriffliche geht. Also wenn man es mit den Seelenkräften vergleichen will, es hängt Aleph mit dem Fühlen zusammen, das Bet mit dem gedanklichen Element, also Formen gedanklich zu erfassen, Gedankenformen zu erfassen, und das G, das Gimel, das dritte, hängt mehr mit der Willenskraft dann zusammen, also da wird es tätig. Das heißt, der atmende Mensch, der seine Seele im Atem erlebt, in den Leib einzieht und dann durch den Willen tätig wird. Das sind so die ersten 3 Buchstaben. Und weil es steckt ja im Alphabet im Grunde der ganze Mensch drinnen. Und da ist er schon mal so auf erster Ebene angedeutet, also so wie er eigentlich aus dem Seelischen herauskommt. Also da ist einmal ganz, ganz stark das Seelische angedeutet. Und so geht es weiter. Aleph, eben da es mit dem Atem, mit dem Luftelement auch zu tun hat, ist eine dieser 3 Mütter, die verweist auf die alte Sonnenwelt. Das war die Welt, wo das Luftelement, Luft und Licht, eigentlich müssen wir das auch da immer dazu zudenken, das Lichtelement. Also zum Luft muss man immer den Lichtäther dazu rechnen in Wahrheit. Und das heißt, wenn wir hier den atmenden, beseelten, atmenden Menschen haben, haben wir innen das Seelenlicht, das aufleuchtet, gerade durch den Atem. Also das ist sozusagen die innere Sonne, die da immer wieder mit jedem Atemzug aufleuchtet und wieder etwas sich verdunkelt. Das haben wir in Wahrheit nämlich auch, weil unser Bewusstseinsleben unterliegt mit jedem Atemzug leichten Schwankungen. Es ist immer heller, dunkler, heller, dunkler, heller, dunkler. Es ist nur ganz, ganz leicht, aber es ist in Wahrheit nicht kontinuierlich, sondern es ist immer so eine kleine Wellenbewegung drinnen. Also im Einatmen beginnt es aufzuleuchten. Da wird das Bewusstsein heller. Man kann das einmal probieren, wenn man einatmet, weil ich sage, wenn man sehr aufrecht dabei steht, dann spürt man es noch stärker, dann wird man eine Spur wacher. Wenn man merkt es, wenn man müde ist oder so, dann lässt man auch nach und dann sinkt aber auch das Bewusstsein ein bisschen eine Spur hinunter. Also das sind zum Beispiel Dinge, die dann hinter den Atemübungen auch stehen, die namentlich die alten Inder oder die Inder teilweise heute noch machen, also bei der Meditation und so. Gelegentlich gibt es Anweisungen von Steiner auch zu Meditationsübungen, wo Atemübungen dabei sind. Nein, die sind immer sehr mit Vorsicht zu brauchen, weil wir heute uns eigentlich viel schwerer tun damit. Und es ist nicht so leicht, dann auch erstens Ergebnisse zu erzielen. Viel, viel leichter passiert es, dass man die ganze Atemtätigkeit durcheinander bringt ein bisschen. Und das ist dann eher nicht so gesund. Es ist nicht dramatisch, aber es ist dann eher auf jeden Fall ein Hindernis, was man sich aufbaut, wenn man es nicht wirklich gut macht. Und der Hintergrund, warum Steiner dann manchmal doch gibt, obwohl das nirgendwo jetzt drinnen steht, es hängt natürlich auch damit zusammen, was sich bestimmte Menschen karmisch mitbringen. Das heißt, von wo sie kommen und welche Fähigkeiten sie sich dadurch mitbringen. Und manche sprechen eben heute auch noch auf die Atemübungen an. Für manche ist es gut und für manche ist es vollkommen verfehlt. Also man muss sehr aufpassen. Weil es gibt auch andere Meditationsarten, wo man keine Atemübungen dazu macht und trotzdem wirken sie aber letztlich auf den Atem indirekt eben. Ohne dass ich gezielt Atemübungen mache, ist das eine Begleiterscheinung. So, du gerade hereinspaziert. Kommen Sie mal, guten Abend, ich grüße Gott, nehmen Sie den Platz. Guten Abend, guten Abend, hereinspaziert.
Guten Abend. Wenn ich eine Zwischenfrage.
Ja, bitte. Ja, selbstverständlich.
Das bedeutet das, wenn man den Atem hält,
ja?
Den Atem hält, bedeutet das, dass man da verlängert das Licht?
Bis zu einer gewissen. Ja, richtig, ja. Ganz genau. Ganz genau. Und dann, wenn man ausatmet, lässt man es wieder sozusagen versinken. Dann lässt man es los. Also im Atem halten ist drinnen das Bewusstseinslicht zu halten. Und das heißt also, indem man diese Atemtätigkeit, namentlich auch in der Meditation, durchführt, hängt das in gewisser Weise mit der alten Sonnenwelt zusammen. Das heißt, wir machen sozusagen im Kleinen ein bisschen das durch, was damals in der alten Sonnenwelt war. Und diese alte Sonnenwelt kann man eben auch dadurch gut kennenlernen, dass man sich gerade in solche Prozesse meditativ hinein versenkt. Also um die alte Sonnenwelt kennenzulernen, sind Atemübungen unter Umständen sehr gut. Da kann man es am schnellsten, am leichtesten ein bisschen hineinleben. Aber das dauert natürlich eine Zeit. Es dauert eine Zeit, bis man überhaupt merkt den Unterschied. Im Einatmen wird das Bewusstseinslicht etwas heller, im Ausatmen wird es etwas dunkler. Das ist der ständige Rhythmus, der geht. Wir brauchen das, also wir würden das gar nicht aushalten, wenn wir einen kontinuierlichen Bewusstseinsgrad hätten. Das gerade an diesem Gegensatz erst erwacht dann auch das Ich-Bewusstsein. Der größere Wechselschlag ist dann der zwischen Wachen und Schlafen überhaupt. Dann haben wir diesen Wach- und Schlafrhythmus überhaupt, das ist der nächstgrößere. Und der ganz große ist dann der Erdenleben und Leben nach zwischen Tod und neuer Geburt, das auch also so ein gewisser Rhythmus ist. Und da wissen wir, dass eigentlich diese fürs äußere Bewusstsein wache Phase, die Erdenphase im Grunde sehr viel kürzer ist als die dann zwischen zwei Erdenleben. Weil zwischen zwei Erdenleben, so die Maßzahl ist ungefähr 1000 Jahre. Es ist heute oft viel kürzer, das gibt es auch, aber so das große kosmische Maß zwischen zwei Inkarnationen sind etwa 1000 Jahre. Also etwa zweimal pro Kulturwoche, männlich, weiblich. Auch nicht immer streng diese Abwechslung, aber doch. Also das sind so kleine, mittlere, große Rhythmen, die wechseln. Der ganz große Rhythmus sind dann diese planetarischen Entwicklungszustände, also die der Erde vorangegangen sind. Und jeder dieser planetarischen Entwicklungszustände bringt als Wesentliches ja einen neuen Bewusstseinszustand hervor. Also da Das ist sozusagen die Evolution der Bewusstseinszustände, könnte man sagen, die immer mehr auch hingehen, dass dann endlich mit unserer Erdentwicklung dieses Gegenstandsbewusstsein im weitesten Sinne entwickelt werden kann, wo man sich wirklich trennen kann von der Welt bis zu einem gewissen Grad. Und das gilt eben für alle geistigen Wesenheiten. Also man kann nicht sagen, naja, die anderen haben das halt eh schon früher gemacht, sondern wir haben gehört, die Elohim selber entwickeln als erstes einmal dieses Gegenstandsbewusstsein, allerdings nicht in der äußeren sinnlichen Welt, sondern in der Seelenwelt, indem sie also ihre Schöpfung hervorbringen und sich aber ihr gegenüberstellen. Also das heißt, von außen hineinwirken, dadurch entwickeln sie als erstes das Gegenstandsbewusstsein und im Seelischen, also Gegenstandsbewusstsein ist halt sehr im übertragenen Sinn gemeint, aber das heißt ein Bewusstsein, wo sie von außen gleichsam hinschauen auf die Sache, nicht das von innen her erleben. Bis dahin sind alle Bewusstseinszustände so, dass man mit der Sache unmittelbar verbunden ist, der man sich bewusst werden will. Es gibt aber nicht diese klare Gegenüberstellung. Gibt nicht dieses klare Ich-Bewusstsein. Es ist zwar das Ich als schöpferische Quelle da, aber es ist nicht in dem Maße selbstbewusst, wie wenn es sich trennen kann. Und wir machen das eben jetzt in ganz starkem Maße durch, dass wir es in der Sinneswelt entwickeln, dieses Ich-Bewusstsein. Und uns einer Welt gegenüberstellen, die dann heute ja so für den Menschen im Allgemeinen ausschaut, dass er sagt, na gut, das ist die tote Welt, da ist nichts Geistiges drin, das ist nur physikalisch erfassbar und bei mir ist vielleicht irgendwas Geistiges drinnen. Also die komplette Trennung zwischen dem Geschaffenen und der schöpferischen Quelle. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass wirklich dieses ganz freie Ich des Menschen entstehen kann. Dass es sich also ganz herausziehen kann.
Als Beobachter.
Als Beobachter, ganz genau. Ganz genau. Und dazu waren also alle diese Vorstufen notwendig. Also das ist die Hauptaufgabe dieser planetarischen Entwicklungszustände. Und wenn man denkt, das sind riesige Entwicklungsperioden. Also wenn man es vergleicht mit dem, was heute die Physik uns erzählt, die ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat in der Anschauung, wie die Welt entstanden ist. Newton hat noch gesagt, der Kosmos ist also unendlich vom Raum her und unendlich von der Zeit. Das heißt, es hat ihn immer gegeben und er ist unendlich groß. Das war halt das einfachste Denkschema. Aber das stimmt ja nicht, sondern es hat irgendwann einmal einen Beginn gegeben. Also das ist man dann sehr später auch als Konsequenz der Physik darauf gekommen. Das ist nämlich das Interessante, dass die Gesetzmäßigkeiten der Physik selber dazu geführt haben, dass die physikalischen Gesetze nicht erklärbar sind, wenn ich nicht einen bestimmten Weltanfang annehme. So ist man dann auf den Urknall oder was kommen, namentlich aus der Relativitätstheorie und so heraus. Ist natürlich sehr abstrakt, aber jedenfalls zeigt es gab einen Ursprungspunkt. An dem Ursprungspunkt war zunächst nichts anderes da, als, wir haben das vorhin gerade besprochen, als die Naturgesetze zunächst einmal. Die sind von Anfang an da. Und dann kommt Energie heraus, das ist einmal das Nächste. Woher ist einmal die große spannende Frage, die aber die Physik natürlich selber nicht mehr beantworten kann, ist auch nicht die Aufgabe, weil sie kann erst beschreiben, wo etwas da ist. Und vorher geht's nicht. Also da müsste man dann geisteswissenschaftlich gehen. Aber alles das vom Urknall bis zu einem möglichen Endknall, wie es die Physik auch nennt. Das ist jetzt die große Streitfrage der Physik. Gut, also es hat bei einem Punkt begonnen, aber dehnt sich das jetzt immer weiter aus, weil von dem Punkt hat sich halt der Kosmos ausgedehnt. Wobei das schon wieder wahnsinnig schwer vorzustellen ist, weil jetzt denkt man sich, na gut, der Kosmos hat sich von einem Punkt ausgedehnt, also hat er irgendwann einen Mittelpunkt. Ja, aber der Kosmos hat keinen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist überall. Das heißt, ich kann das erst betrachten von einer vierdimensionalen Perspektive aus. Dann Na, man kann es zweidimensional, weil was bemerkt man? Mittlerweile ist die Folgen des Urknalls kann man ja beobachten, astronomisch, nämlich dadurch, dass sich alle Sterne voneinander wegbewegen. Also alle Sterne am Kosmos bewegen sich voneinander weg. Das ist eben diese Folge dieser Ausdehnungsbewegung, die mit dem Urknall ist. Nur, wenn ich ein Zentrum suche, finde ich es zumindest im dreidimensionalen Raum, sagen wir es besser, so nicht. Das ist, wenn man es vergleichen will, stellt sich einen Luftballon vor. Und man malt Punkte drauf, das sind die Sterne. Wenn ich den aufblase, das heißt ausdehne, entfernen sich alle Punkte voneinander, weil das immer größer wird. Und trotzdem entfernen sie sich nicht von irgendeinem Zentrum, das auf der Ballonoberfläche liegt. Das Zentrum ist eine Dimension weiter, wenn schon im Inneren des Luftballons. Und so ist eigentlich das Universum in der physikalischen Sicht heute etwas, was sich im vierdimensionalen Raum ausdehnt. Das ist also sozusagen ein vierdimensionaler Luftballon. Und das Zentrum liegt nicht im dreidimensionalen Raum. Das heißt, ich kann dadurch erstens weder das Zentrum finden, das Zentrum ist überall und nirgends, so wie auf der Erdoberfläche auf einer Kugel ewig herumrennen kann und ich werde gar nicht sagen, wo ist das Zentrum? Wo ist das Zentrum der Erdoberfläche? Bitte.
Am Weg der Bewegung dieser aufgeladenen Sterne von Punkt A, also Zeitpunkt X zu Zeitpunkt Y, habe ich ja etwa gerade Strecke. Und wenn ich das dann verlängere, überall, bekomme ich ja irgendwann
Zentrum im Nichts.
Naja, ja, also das heißt, wenn wir das vergleichen mit dem dreidimensionalen Raum, dann sind die Linien nicht wirklich gerade Linien, sondern die müssen sich auf der Oberfläche des Ballons zeichnen.
Ja, von einem Stern
zum anderen.
Aber vom Standpunkt des einen Sternes, 1000 Jahre später, zum nächsten Standpunkt, dann habe ich, kann ich das dann verlängern. Das wird ja auch gemacht, indem auch das aus der Geschwindigkeit zurückgerechnet wird, auf den Zeitpunkt des Urknalls.
Ja. Das heißt, ich kann natürlich also sozusagen den Zeitpunkt rückrechnen, wo alle beisammen waren.
Wenn ich den Zeitpunkt rückrechnen kann, kann ich auch die Strecke und die Richtung zurückrechnen.
Richtig. Aber trotzdem weist die nicht auf den Mittelpunkt sozusagen des Ballons hin.
Möglich, ja. Aber eher ein Mittelpunkt als nur diffus.
Ja.
Und diese Energie, die dazu notwendig ist, um das schneller im Arschstell anzutreiben, ist eben diese sogenannte dunkle Energie.
Richtig.
Und wir sehen nur 5%.
Das ist die Annahme, ja, richtig. Also da wird viel spekuliert. Also
irgendjemand muss da hineinblasen.
Ja, genau. Ja, aber jedenfalls geht da jetzt die Theorie oder die Frage ist, ob das jetzt endlos sich weiter ausdehnt, sozusagen, ob das ein endlich großer Ballon wird, oder ob das irgendwann einmal wieder beginnt zusammenzuschrumpfen. Ja.
Und da ist diese Hubble-Konstante, auf ein paar Promille genau muss das sein, dass das Gleichgewicht ist, das nicht auseinanderfliegt und nicht sich zusammenzieht wieder.
Richtig, ganz genau. Naja, das ist sehr, sehr genau observiert und zwar so eng, dass man also kaum eben jetzt aus den Messungen noch feststellen kann, was wirklich passieren wird. Wenn es ein bisschen größer ist, dann dehnt es sich unendlich aus und das ist nicht zu bremsen. Wenn es ein bisschen kleiner ist, dann dehnt sich zwar aus, aber wird langsamer die Ausdehnung und irgendwann stürzt es wieder zusammen.
Wie ein Geschoss, das sich einfach in die Luft.
Genau. Und das ist jetzt, wenn man es vergleicht mit der geisteswissenschaftlichen Forschung Steiners, ist das realistische Bild. Dass eben es entsteht aus dem, was äußerlich zunächst einmal noch nichts gibt, also wo ja räumlich, sinnlich noch nichts Erfassbares da ist, dann beginnt sich langsam diese räumlich-sinnliche Welt zu entfalten, macht eine gewisse Entwicklung durch und dann zieht sich's wieder ins Geistige zurück. Das heißt, es verschwindet aus dem Raum, es ist eigentlich nichts Äußeres mehr da, geht durchs Geistige durch. Das heißt, ohne dass es einen äußeren Ausdruck hat. Und dann beginnt eine neue Entwicklung, dann beginnt die nächste Entwicklung. Und das heißt aber, diese alten planetarischen Entwicklungsstufen, wie es Steiner nennt, also er sagt eben, unserem Erdenkosmos, wenn man so will, ist eine frühere Entwicklung vorangegangen, die nennt er aus bestimmten Gründen den alten Mond, und eine noch weiter davorliegende war die alte Sonne, und ein noch älter war der alte Saturn, bis dorthin kann man zumindest zurückblicken, oder kann er zurückblicken. Aber das sind vollkommene solche Entwicklungen, sozusagen von Urknall zu Endknall. Und also ein ganzer Kosmos eigentlich, der damit zusammenhängt. Und eben erst mit unserem jetzigen gegenwärtigen Kosmos sind die Naturgesetze zum Beispiel mit herausgekommen, die ein Ergebnis der vorangegangenen Entwicklungen sind. Also die sind auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Jetzt sind sie halt gegeben, jetzt müssen wir es so zur Kenntnis nehmen, aber die haben sich entwickelt erst. Ja. Früheren, vorangegangenen Entwicklungsstufen. Und jetzt kommen sie heraus. Und eben dieses Alle fängt mit dieser alten Sonnenwelt eben zusammen. Davon haben wir jetzt vorher gerade am Anfang gesprochen. Die Steiner also so schildert, dass das eben ein Zustand war, wo erstens schon was Luftförmig, Gasförmiges im weitesten Sinne gab und zugleich aber das Lichtelement aufgetreten ist, also ein Leuchten. Allerdings eben ein rhythmisches Aufleuchten, ein rhythmisches Verlöschen. Also anders als heute normalerweise die Sterne oder unsere Sonne sind. Obwohl es auch heute einzelne Sterne zum Beispiel gibt, die Pulsare oder so, die also aufleuchten und verschwinden, also sich verdunkeln. Das sind so Relikte sozusagen, aber das Ganze, und das war der wesentliche Punkt, spielt sich heute bei uns im Bewusstsein ab. Also bei uns, wir haben ununterbrochen dieses Aufleuchten, Abdunkeln des Bewusstseins mit jedem Atemzug. Wenn wir einatmen, wird das Bewusstsein eine Spur heller, wenn wir ausatmen, wird es eine Spur dunkler. Das geht die ganze Zeit und sehr differenziert, weil es ist auch nicht ein starrer Takt, sondern manchmal atmen wir stärker ein und manchmal schwächer und so weiter, das differenziert sich und das heißt, das Bewusstsein macht immer so einen gewissen Rhythmus durch. Das ist sehr lebendig und wenn man sich meditativ in das versenkt zum Beispiel, dann kommt man langsam zurück, einen Eindruck zu kriegen von dieser alten Sonnenwelt. Einfach. Also weil es ja die Frage, wie kann man jetzt sowas zurückschauen? Also das ist ein Kosmos, der längst vergangen ist. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee, das nach der Physik wäre das Jahr Milliarden, weiß Gott was. Was rechnen Sie jetzt 13 Milliarden Jahre oder so ungefähr seit dem Urknall? Also das sind ja unendliche Zeiträume. Wobei diese großen Zahlenwerte und die zwar rein physikalisch eine gewisse Berechtigung haben, die Frage ist nur, was es für das Bewusstseinserleben dann in Wahrheit bedeutet. Wir kennen das selber, dass Zeiterleben sehr, sehr, sehr starken Änderungen unterworfen sein kann. Zum Beispiel in der Meditation, wenn man wirklich in der Meditation drinnen ist, ganz stark, dann bleibt die Zeit stehen. Dann bleibt die Zeit absolut stehen. Das heißt, man kann, was man manchmal auch im Traum erleben kann, es fällt der Sessel um. Man wacht auf dadurch und im Aufwachen noch erlebt man den Traum mit der endet in einer gewaltigen Schlacht mit Kanonendonner. Ausgelöst ist es durch den Sessel. Aber erlebt hat man ein ganzes Kriegsdrama, das vielleicht einen Monat dauert. So erlebt man es. Also das heißt, im Geistigen spielt die äußere Zeit keine Rolle.
Also daher, keine Notiz
davon. Nimm keine Notiz davon. Und man hat es ja auch bei den, wenn man schaut, diese indischen Überlieferungen in den Veden oder so, da wird ja mit riesigen Zahlen gerechnet. Also die sind mindestens also so riesig, wie man heute in der Physik rechnet. Das sind, weiß ich nicht, wie viele Nullen dran. Also das
macht es einen Sinn, wenn Sie uns einmal eine Anleitung geben, wie man da meditiert? Zum Aleph zum Beispiel.
Naja, kann man sicher mal machen. Es ist, dass man es wirklich in der Praxis macht, das müssen wir halt systematisch machen. Also es ist sicher nicht mit in einem Vortrag getan, dass man halbwegs was davon hat, dass es funktioniert. Aber wir könnten das einmal so als Thema sicher einschieben, dass man, wenn der Wunsch besteht, dass man...
Nein, ich rede so wie ein Volksschüler von der Mathematik.
Ja.
Ich weiß nur, dass es das gibt, aber Sie müssen dann sagen, ob Sie macht oder nicht.
Ja. Nein, grundsätzlich sicher. Aber es muss gründlich vorbereitet sein, bevor man zur eigentlichen Meditation kommt, weil sonst, ich meine, es wird viel halt meditiert und so in allen Ecken und Enden, oder sie nennen es halt so und konzentrieren sich halt ein bisschen auf irgendwas, aber es, so einfach ist es dann doch oft auch nicht, sondern man muss also gewisse Entwicklungsschritte vorher durchmachen, bevor es überhaupt einen Sinn macht, ans Meditieren heranzugehen.
Hat es einen Sinn, sagen wir, mehrere Wochenende oder Samstage so hintereinander da Vorbereitungen zu treffen?
Ja, unter Umständen schon. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen, wie man das gescheit angeht. Ich meine, es kommt auch dazu, nämlich, wenn es dann wirklich Sinn macht, so, es gibt zwar sicher einige allgemeine Übungen, die jeder machen kann und die für jeden gut sind, aber auf einem gewissen Punkt ist es gut, also dann zu unterscheiden, der eine tut sich mit dem einen leichter, was weiß ich, einer kann sehr gut mit Farbmeditationen arbeiten, ein anderer hat lieber eine Wortmeditation, wo er sich in einen Text vertieft. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und das müsste man sozusagen ein bisschen abspüren, was für jeden Einzelnen Sinn macht. Weil sonst bringt es nicht viel.
Ist es nicht so wie bei der transzendentalen Meditation, da gibt es eine Schiene?
Nein, in Wahrheit nicht. Das ist der Grund, warum es oft dann auch nicht befriedigend funktioniert, wenn man sozusagen auf der falschen Schiene unterwegs ist. Ja, also, vor allem, weil ein interessantes, gerade bei diesen Meditationsübungen und bei anfänglichen Erlebnissen, die da kommen, also man darf nicht gleich denken, jetzt wird man hellsichtig, was Gott was und alles. Es ist ein Anfang einmal, aber schon ein deutlicher Anfang, das ist sicher für jeden im Grunde, wenn man dran bleibt, zu erreichen. Aber ein Tückisches daran ist, es wird von Mal zu Mal schwerer. Das ist also ein typisches Kennzeichen echten geistigen Erlebens. Man hat einmal ein Erlebnis, das kann relativ schnell einmal kommen. Überhaupt, wenn man vorher noch nichts gemacht hat und jetzt ein paar Übungen macht, dann kann relativ schnell einmal ein Erlebnis kommen. Und dann versucht man es ein zweites Mal, dann geht es schon ein bisschen schwerer und beim dritten Mal geht es fast gar nicht mehr. Das ist nämlich das Interessante. Normal sagt man, also, je mehr ich was übe, desto besser geht's. Da ist es im Grunde umgekehrt. Es wird immer schwieriger, das heißt, man muss immer größere Kräfte aufwenden, um zu dem Ergebnis zu kommen. Und das ist meistens dann der Punkt, wo die Leute sagen, jetzt ist Fahrt, jetzt, das funktioniert eh nicht. Und dann ist die anfängliche Euphorie sehr bald vorbei wieder. Euphorie soll es eh nicht sein, es soll Begeisterung im richtigen Sinne des Wortes sein. Aber das heißt, es gibt einige Typen dabei, die man zu beachten hat.
Man muss Wünsche fallen lassen und wollen.
Ja, sicher. Also das Schlechteste ist, wenn man irgendein Ergebnis erzwingen will. Also das funktioniert überhaupt nicht. Man muss einfach gewisse Übungen machen und sich überhaupt nicht darum scheren, ob das jetzt zu einem Ergebnis führt oder nicht, sondern das muss man abwarten. Ja.
Ich meine, sich sozusagen ganz frei machen.
Also, wenn man sich da unter irgendeinem Stress setzt, also in einem Monat muss wenigstens funktionieren, das ist der beste Weg, das sicher nicht funktioniert. Also, man muss ganz, ganz frei von dem sein. Das ist aber nicht so
frei
leicht.
Frei vom Wollen, ja.
Ja.
Ich war so begeistert von diesem Satz von Zen-Meister.
Ja.
Jeden Wunsch loswerden, selbst der Wunsch, die Wünsche loswerden, ist ein Wunsch.
Also ja. Richtig.
Und dann funktioniert
das. Richtig.
Vom Anhaften weg.
Ja. Richtig. Ja, man muss eben auch die ganze Willenskraft nämlich aber investieren in die Konzentration, in die Meditation selber. Dort soll sie hinein. nicht in den Wunsch, dass ein Ergebnis möge kommen, sondern ins Tun als solches, in das muss es hineinstecken. Und da darf es nicht weg. Gut, also so haben wir in den ersten dreien im Grunde schon den ganzen Menschen ein bisschen drinnen, von dem haben wir gesprochen. Also im Aleph ist es vor allem das, das Beseelte, das seelische Element. Oder wenn wir es mit unseren drei großen Seelenkräften denken, fühlen, wollen, vergleichen, ist es einmal das mittlere Element, das Fühlen. Aus dem differenziert sich dann einerseits das Gedankliche mehr, das Gedankenformen erfasst im Bet heraus. Das ist mehr die gedankliche Seite, im Gimmel, im Kamel sozusagen. Gamel heißt Kamel im Hebräischen. Das sind die Willenskräfte dann. Also das heißt, aus dem heraus geht es einerseits ins Gedankenmäßige, andererseits ins Willensmäßige. Und damit ist schon vom Seelischen her der Mensch grob erfasst einmal. Und der Rest dieses Alphabets dient es im Grunde weiter feiner auszugestalten, detaillierter auszugestalten. Also ich will jetzt nicht jeden einzelnen Buchstaben wiederholen, sonst sitzen wir noch in einem Jahr da. Wir haben uns nämlich heute die Aufgabe gestellt, fast fertig zu werden mit dem hebräischen Alphabet, dass wir es dann einmal als Handwerkszeug zur Verfügung haben. 15 Buchstaben haben wir bis jetzt. Wir sind beim Samech gelandet. Es gibt Zuordnungen, vielleicht das noch zu erwähnen. Einerseits zu den Tierkreiszeichen und andererseits zu den Planetenzeichen. Es gibt diese sogenannten doppelten Konsonanten, die hart oder behaucht, also weicher gesprochen werden können, wie zum Beispiel das B, das B oder W. Wenn es mehr Hauch drauf ist, wird es ein W. Bet oder Wet sozusagen, das immer erkennbar ist an dem Punkt, der drin geschrieben ist. Wenn ein Punkt drinnen ist, wird es härter gesprochen, also weniger behaucht. Das ist dieser Dagesh. Dagesh, von dem wir oft gesprochen haben. Lustigerweise auch das Gimel hat ein Dagesh drinnen. Auch das kann als G oder als G gesprochen werden, oder wurde früher zumindest unbehaucht oder behauchter gesprochen. Heute im modernen Hebräischen ist es gleich. Aber im Althebräischen wurde es unterschiedlich betont. Gab es beide Möglichkeiten. Und diese Zeichen, die also diese zwei Möglichkeiten haben, die stehen immer für die Planeten. Für die sieben Planeten, also für die sieben klassischen Planeten, halt beginnend mit der Saturnsphäre als äußerste Hülle unseres Planetensystems, also nach dem klassischen System. Und Jupiter, Mars, dann im Dalet. Und dann fängt es an, die einfachen Zeichen, davon gibt es 12, die haben nur eine Ausspracheweise, die werden den Tierkreiszeichen zugeordnet, beginnen vom Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, dann kommt wieder ein doppeltes mit dem Dagesh, das Kaf, das kann als Ch oder als K gesprochen werden, das steht für die Sonne. Also das ist der nächste Planet jetzt, es geht nicht immer der Reihe nach, sondern dazwischen sind jetzt Tierkreiszeichen, dann kommt wieder mal der Planet, weil im Klassischen wird ja auch die Sonne als Planet bezeichnet, als Mandelstern nach dem geozentrischen Weltbild. Dann geht es weiter Waage, wieder Tierkreiszeichen, also Jungfrau ist so das Bauchelement, das entspricht ja auch dem menschlichen Körper. Es gibt ja diese mittelalterlichen Abbildungen, wo die Tierkreiszeichen der menschlichen Gestalt zugeordnet sind. Also vom Widder beginnend mit der Stirne oben, Stier ist dann der Stirnacken da und so weiter, Zwillinge sind da die Arme, der Brustkorb mit dem Krebs, einatmen, ausatmen auch, Löwe, Herzgegend, Jungfrau, eben das Bauchelement, und dann Waage ist da in der Hüfte, wo wir in der Hüfte wiegen. Und das Zeichen Waage ist, Tierkreiszeichen ist eigentlich falsche Bezeichnung. Es ist ein mechanisches Instrument, die Waage, kein Tier. Und genauso fast mechanisch ist da die Wirkung in der Hüfte, wenn wir da schaukeln. Ist was anderes dann als die Beweglichkeit des Beckens etwa da unten im Skorpion. Das ist dann die Beweglichkeit da unten. Also zum Beispiel Sanguiniker oder so, das hängt mit der Beweglichkeit da in der ganzen Gestalt gerade da zusammen. Es gibt mit Leute, die sehr steif sind, also wenn einer so ganz vom Stirnacken ausgeht, dann versucht man mal zu hüpfen ordentlich, das geht gar nicht. Man probiert da steif werden oben und alles einziehen und dann soll man jetzt lustig hupfen. Probiert es das aus, es geht eigentlich fast gar nicht.
Die Bauern können das schon.
Genau. Ja, und so geht es weiter, dann Samech, Schütze. Es ist interessant, was auch interessant ist im Hebräischen, dass es für ein und denselben Laut oder zumindest für sehr ähnliche Laute oft mehrere Zeichen gibt. Weil das Zayin, das wird eigentlich, zwar wird es in der Übertragung immer meistens Zayin geschrieben, aber es wird nicht als Z ausgesprochen, sondern als sehr klingendes S, Zayin. Dann gibt es das Samech und dann gibt es später, das werden wir noch kennenlernen, das Shin. Also es gibt drei S zum Beispiel. T gibt es auch, harte T gibt es auch verschiedene. Da gibt es Tet und später werden wir noch das Tav oder Tau kennenlernen, gegen Ende zu. So, jetzt machen wir das nächste. Weiterkommen. Das ist jetzt das Ayin. Das ist sehr ähnlich von der Aussprache dem reinen Aleph. Das Aleph ist eben kein A, sondern es ist immer, haben wir gesagt, dieser Stimmansatz oder dieser neue Stimmansatz.
Aleph,
ja, genau. Ja. Und genauso ist von der Aussprache das Ayin. Also auch ganz, ganz ähnlich. Und dieses Ayin, es wird geschrieben ungefähr so, fast wie ein Y. Es hat dann so ein bisschen ein Knick drinnen. Das ist das Ayin. Oft auch mit J geschrieben in der Übertragung. Und dieses Ayin, das ist auch wieder ein einfacher Laut und auf Schütze folgt dann Steinbock. Das ist das Zeichen des Steinbocks und wie immer im Hebräischen werden die Buchstabenzeichen auch für Zahlen verwendet, dann folgt jetzt als nächstes 70. Das steht also auch für 70. Ja. Genau. Ja, das haben wir das letzte Mal besprochen. Das Nun, das N, das hat am Ende des Wortes, gibt es ein sogenanntes End-Nun. Da wird er anders geschrieben, mit einer Verlängerung nach unten. Also statt dass da die Klammer geschlossen ist, geht's einfach nach unten. Das gibt zwar, es gibt insgesamt fünf Buchstaben im hebräischen Alphabet, die eigene Endformen haben. Das Mem gehört zum Beispiel auch dazu, das habe ich aber jetzt wieder weggelöscht, dass man wieder reinschreiben kann. Das ist dann etwas eckiger und geschlossen hier. Es schaut fast wie ein Quadrat aus mit so einem Zipfel dran. Je nachdem, welcher Schriftsatz es halt dann ist. Also zum Beispiel im Text hier, kann man sich anschauen, das ist Lenz-Mem, na da, Hashamayim zum Beispiel. Das ist halt mehr so eine Serifenschrift, das ist ein bisschen verzierter da.
Das.
So, dann kommt das P, das unserem P entspricht, oder wenn es behaucht wird, F. P oder F. Das P. Jetzt ungefähr so geschrieben. Also ist so ein ähnliches Bogen da wie das Kaff und da ist so ein Bogen drinnen. Das ist das P. Und das hat jetzt auch die Möglichkeit eben behaucht gesprochen. Also so würde es. So, also entweder ist es mit Dagestrinnen oder nicht. Mit Dagestrinnen wird es als P wirklich gesprochen, also das heißt hart. Mhm. Oder wenn kein Punkt drinnen ist, dann wird es als F gesprochen. Es gibt zum P im Übrigen auch eine Endform. Das ist auch so einer dieser Dinge, die eine Endform haben. Die schaut ungefähr so aus. Also sie ist nicht viel anders, nur dass wieder ein langer Strich über die Zeile hinausgeht. Also sozusagen die Klammer da, das Bogen ist weg. Mhm. Und das geht nach unten. Ich will sie nämlich jetzt nicht an die Tafel schreiben, okay. Sonst haben wir keinen Platz mehr. Mhm. Ist nicht so wichtig. Also das ist das normale P. Also da ist es als P, da ist es ohne Punkt, ist es als F. Und das ist das End, das End-P.
Das ist der Unterschied zu dem Nächsten, wenn das Ding hat, aber das Penne ist weiß.
Genau.
Ist
ja, genau. Genau.
Das habe ich gerade
genau. Genau, da ist das Punkt da drin. Genau, da ist es nicht drin. Genau. Ja, ganz genau. So, da das P jetzt wieder ein doppeltes ist, müsste es. Und tut es auch einem Planeten entsprechen. Was hätten wir denn jetzt als nächstes? Nein, noch nicht. Also, bitte? Die Venus haben wir noch nicht gehabt. Genau, es kommt die Venus. In der sogenannten okkulten Reihenfolge der Planeten folgt als nächstes die Venus. Weil wenn man es heute astronomisch zählt, wird immer angegeben, also Sonne, dann ist der nächste Planet, ist der Merkur, dann kommt die Venus, dann kommt die Erde, genau. Aber in der okkulten Reihenfolge, das könnte man auch mal drüber sprechen, in Wahrheit ist das nämlich kein Widerspruch. Das
was sich schneller bewegt, vermutlich.
Ja, genau. Es ist nämlich das eine geht nach der räumlichen Entfernung und das andere geht nach der Periodendauer, genau. Nachdem hat man es früher gereiht, das war, weil die Entfernungen konnte man nicht messen, sondern also ja. Es ging nach der Periodendauer. Und nur das Interessante ist, es stimmt da nämlich eh zusammen. Man denkt sich jetzt, also sind es wirklich die Planeten verdaut, das hat man eine Zeit lang Kopfzerbrechen gemacht. Nein, in Wahrheit sind es eh Venus, die man beobachtet, ist auch wirklich im okkulten Sinn die Venus. Nur die Reihenfolge in der Zählung wird eine andere, das ist das Einzige. Weil es hat mich dann gewundert, jetzt sind aber diese Planetenbewegungen, diese Rhythmen, die wirken ja gestaltend auf Erden, zum Beispiel in den Pflanzen. Also, und zwar die Venus namentlich also in der Blütenbildung sehr, sehr stark und vor allem dort, wo es in die fünfstrahligen Blüten gehen. Da wird nämlich das sogenannte Venus-Pentagramm mehr oder minder abgebildet, weil die Venus, wenn man es aus Erdensicht, also geozentrisch betrachtet, so ein Fünfeck im Jahreslauf, also in den Kosmos hineinzeichnet. Das bildet sich eben ab in den fünfstrahligen Blüten. Also das heißt Rosengewächse zum Beispiel und dergleichen. Und wenn die Venus nicht die Venus wäre, dann würde das aber irgendwie nicht zusammenpassen, weil der Merkur hat nämlich einen Dreier- bzw. Sechser-Rhythmus. Der bildet sich ab bei den einfacheren Liliengewächsen zum Beispiel. Da wirkt nämlich mehr noch dieses, dieses Laubblattprinzip bis in die Blüte hinauf nach. Da ist noch nicht so stark dieser eigentlich blütenbildende Impuls von der Venus drinnen. Also das heißt, bei den realen Pflanzen ist es immer so ein gewisses Wechselspiel zwischen diesen Kräften. Es kommt einmal mehr das eine, mehr das andere zum Ausdruck, plus dann noch zusätzlicher Wirkungen hinein. Also es ist ja nicht so ganz glatt. Also das ist nur so eine grobe Zuordnung, dass man sagt, die Laubblätter zum Beispiel sind eine Merkurwirkung. Also das heißt, die grünen Blätter unten und die Blütenblätter sind mehr Venuswirkung. Das ist einmal das Grundlegende. Aber da kann natürlich in die ganze Pflanze eine starke Maßwirkung hineinkommen, die bis zu den Laubblättern durchschlägt und so weiter. Also das, sonst gäbe es ja nicht viele Möglichkeiten, wie die Pflanzen ausschauen würden, gäbe es nur eine Sorte letztlich. Also es differenziert sich dann sehr, sehr stark.
Das ist viel Maß.
Ja, das ist genau. Ja, das ist ja ganz stark. Das ist es nicht mehr wirklich. Also. Ja, es ist tatsächlich, also den ganzen Stacheln und so, dieses sehr lineare Prinzip, das ist das, was etwa die Staubgewächse und das, also das, was dann so strahlenförmig drinnen steht in den Blüten, was das von der Form her gestaltet auch. Und wenn sie es dann verhärtet, dann wird sowas eh so ein ähnliches Gestaltungsprinzip, tritt dann in den Stachel nicht mehr auf. Aber das ist jetzt wieder ein endloses Thema. So, da kommt die Venus her. So, jetzt kommt ein schöner Buchstabe, jetzt kommt nämlich endlich einmal ein wirkliches Z. Das lustigerweise wird in der Übersetzung und in der Transkription praktisch nie mit Z geschrieben wird. Das schaut sehr ähnlich fast dem Ajin. Das ist so. So. Dieser Buchstabe heißt Zade. Uns wird wirklich das Z ausgesprochen. Das ist unser Z. Zade. Es kann nicht hart und weit gesprochen werden, ist also ein einfacher, entspricht daher, ja, vorher noch, das muss man nicht vergessen, das P müsste eigentlich 80 sein. Wenn man das vorher nicht vergessen, Zahlenwert. Und beim Zade, erstens einmal, welches Zeichen kommt jetzt her? Steinbock, wir sind jetzt wieder bei den Tierkreiszeichen.
Wassermann,
ganz genau, der Wassermann. So ist es. Und das Zahlenwert 90. Jetzt wird es langsam eng da. Vielleicht zwischendurch, bevor wir weitergehen, schauen wir uns kurz einmal noch an unseren kabbalistischen Sephirot-Baum, dass wir so ein bisschen ein Gefühl wieder kriegen, wo wir da stehen, weil diese 22 Buchstaben auch diese Verbindungspfade. Genau, das ist gut. Genau, das ist nämlich nur ein altes. Ich habe das nämlich jetzt korrigiert, ich habe mir die nämlich jetzt einmal genau angeschaut, ich habe die aus einem Buch herausgekopiert gehabt, dann habe ich einmal danach gelesen. Ich habe geschaut, Chesed, und das Hebräische, das heißt alles nur nicht Chesed. Das heißt nämlich Gedula, Gier. Da ist es korrigiert schon, also alles korrigiert. Ich habe den Menschen die Qualität, da stimmt's, jetzt fangen wir so ein Chet an. Chesed. Das sind nur drei Konsonanten, weil die Vokale schreibt man, also es ist ohne Punktierung geschrieben. Und da steht aber Gedulla. Da drin, da ist es. Ja. Gedulla, also von da.
Nein, es heißt und, schon.
Das liegt daran, dass dieser Sefirotbaum manchmal jetzt statt Käse den Gedulla geschrieben. Gedulla heißt Größe. Heißt so viel wie seelische, geistige Größe, aus der heraus man die Gnade geben kann. Also es ist kein Widerspruch, sondern es. Es stimmt eh zusammen, nur der Maxi-Brenner Buch hat das falsch zusammengestellt. Also bei Hebräisch heißt es Gedulla und der hat Käse dann darunter geschrieben. Also stimmt, weil der nie den Sachenblick vertraut. Immer aufpassen. So, wo stehen wir? Mit unserem Ein.
Jetzt verstehe ich es, ja.
Komma von Tiferet. Tiferet ist die sechste, das ist das Herz des Ganzen. Da, Herz. Schönheit. Das ist das Zentrum des kabbalistischen Lebensbaums. Es ist das Zentrum des Seelischen überhaupt. Schönheit. Die Schönheit der Seele, wenn man so will. Das ist Tiferet. Und von dort geht nach links hinüber ein Richtung Hod. Das Nun, das wir schon das letzte Mal gehabt haben, das geht dann rüber auf die andere Seite, nach Netzach. Samech geht nach unten. Dann müssen wir das P kennenlernen, das ist die Verbindung. Da, die Verbindung dieser beiden. Diese Verbindung. Ich meine, ich weise jetzt einmal nur darauf hin, man müsste sich das jetzt alles, jedes Einzelne könnte man stundenlang meditieren und dann würde etwas herauskommen dabei. Diese Verbindungspfade, nämlich samt diese 10 Sephirot, ist nach Anschauung der Kabbalisten oder was überhaupt der Sinn dieses ganzen Sephirot-Baumes ist, 32 verschiedene Entwicklungsstufen der, wenn man so will, kosmischen Intelligenz darzustellen. Das heißt, von der schöpferischen Quelle beginnend bei Keter, wo es aus dem Nichts, also aus dem, wo äußerlich überhaupt noch nichts fassbar ist, hervorkommt, und von da langsam absteigt bis hinunter nach Malchut, dem Reich, das ist unsere äußere materielle Erdenwelt. Also das ist dann das Ziel der Entwicklung, wenn man so will, zunächst einmal. Und dazu sind verschiedene Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz notwendig. Und kosmische Intelligenz heißt in Wahrheit, das sagt Steiner sehr deutlich, kosmische Intelligenz ist nichts anderes als das, was die geistigen Wesenheiten, die höheren Hierarchien miteinander tun. Ihre Taten sozusagen, das und die Ordnung, die in diesen Taten steckt, das ist eigentlich die kosmische Intelligenz. Und wir haben halt in unserer menschlichen Intelligenz ein winziges Abbild dieser Tätigkeit drinnen, oder ein teilweises Abbild, manches ein bisschen stärker, manches ein bisschen schwächer und vor allem ein sehr kraftloses Abbild, also wirklich nur ein Bild, ohne viel Kraft noch dahinter. Aber das kann man verstärken. Aber das ist jetzt sehr allgemein gesagt, man könnte das eben jetzt wirklich dann ganz genau untersuchen, was bedeutet das eben zum Beispiel, wenn Keter mit Weisheit, mit Kochma zusammenwirkt. Welche Form der Intelligenz ist das? Also da kann man irgendwas, da kann man Jahre sich beschäftigen damit. Das ist nur so als Anregung. Und der Sinn aber eben dieses Sephirot-Baumes ist es, dass es sozusagen eine Landkarte für die Meditation gibt. Könnte man also so angehen zum Beispiel, dass man sagt, man beginnt mit Keter und geht jetzt der Reihe nach diese Verbindungspfade durch und meditiert über jedes einmal eine Woche. Also das heißt, wie hängt Keter die Krone, das heißt das, was das Schöpferische empfängt von der Gottheit selber, von der, christlich würde ich mal sagen, aus der Trinität, die Kabbalisten nennen es halt Ein Sof, was von dort empfangen wird, wenn das zur Weisheit wird und wenn das in diesem Wechselspiel ist. Was bedeutet das? ohne sich viel zu denken, nur mal diese zwei bzw. drei Dinge, die zwei plus der Verbindung, einmal zusammenzustellen, nichts weiter zu grübeln oder zu philosophieren darüber, sondern nur einmal versuchen, sich ein Bild zu machen, was ist Keta, dieses Empfangende, das unmittelbar aus dem Göttlichen empfängt, und das andere, was ist Weisheit im größten Sinne. Und wie ist da die Entwicklung von dem einen zu dem anderen? Aber das eben gar nicht jetzt nachzufragen, zu grübeln darüber, sondern nur sich ein Bild einmal von beiden hinzustellen und sie in ein Wechselspiel zu bringen. Und das eine Woche lang zum Beispiel, einfach am Abend oder in der Früh ist es sehr gut, 5 Minuten zu meditieren. Das heißt, 5 Minuten lang dieses Bild festzuhalten. Ohne zu spekulieren dabei, nur versuchen, sich ein Bild der Weisheit zu machen, ein Bild von den Empfangenen und ein Bild davon, beides zu verbinden. Aus. Nicht mehr. Nicht mehr. Das ist also schwierig, weil es ist nichts Gegenständliches, was man sich vorstellen kann. Also das heißt, man muss erst sich vorbereiten natürlich dafür, dass man irgendwie, ich will nicht sagen ein Wissen darüber kriegt, was meint jetzt Weisheit, aber dass ich eine gewisse Stimmung, eine gewisse Gemütshaltung eigentlich damit verbinde. Das ist das Wichtige. Also nicht irgendein abstraktes Wissen, was hat der Philosoph gesagt, was ist Weisheit und was hat der andere gesagt, das ist, kann man alles fürs Meditieren zumindest vergessen. Das kann sonst sehr interessant sein, aber dafür geht es nur einfach einen inneren Gemütsausdruck zu gewinnen, der eben anders ist als der für Keta und also für dieses rein Empfangende, für das rein beschenkt werden von der Gottheit, wo was aus dem Nichts auftaucht, und die beiden zusammenzuhalten. Und von da von einem zum anderen den Weg zu finden, und das ist alles sozusagen.
Ich frage das.
Ja.
Auf diesen Wegen entspricht das einer Straße oder kann man damit abkreuzen?
Ja, oh ja, man kann abkreuzen, man kann verschiedene Wege gehen. Es gibt aber auch sowas, was die Hebräer dann bezeichnen als den Weg des flammenden Schwerts, oder wir können übersetzen den Schöpfungsblitz. Das ist so einmal so der Grundweg, auf den die Schöpfung geht, und das geht dann aber nach der Nummerierung der Sephiroth, also von 1 nach 2, nach 3, dann hinüber nach 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann hinunter nach 10. Das ist sozusagen der Hauptpfad, auf den das herunterkommt. Aber die anderen Verbindungen sind deswegen nicht unwichtig, aber das ist sozusagen der Haupt.
Also ich kann links und rechts abbiegen.
Ja, absolut. Mhm. Absolut. Und man kann sie jedes einzelne Jahr nehmen, also immer paarweise. Paarweise und die Verbindung. Sofern da Verbindungspfade sind.
Das heißt, vom Verstand zur Gnade gelangt man wirklich nur durch Umwege.
Ja, genau. Genau, zum Beispiel, das geht nicht so direkt, ja. Das zeigt also überhaupt sehr, sehr, sehr deutlich, also dass da große Entwicklungsschritte notwendig sind. Also gerade um aus dem Geistigen dann wirklich heraus etwas bis auf die Erde herunterzuholen, sodass man wirklich praktischer da was damit anfangen kann, ist das ein Weiterentwicklungsweg. Und da kann ich nicht einfach springen. Ich kann nicht einfach von Keter zu Malchut springen, sozusagen. Und sage, ja, ich empfange es von der Gottheit und bumm, steht es da. Ja, das wird nicht funktionieren. Da träume ich mir dann irgendwas vor. Das heißt, ich habe irgendeine tolle Eingebung gehabt und glaube, jetzt muss ich die Welt verändern und es wird alles funktionieren. Da wird gar nichts funktionieren. Da muss ich sozusagen auf vielen Umwegen noch anderes entwickeln.
Darf ich mit dir ein bisschen nachdenken gemeinsam?
Ja.
Wenn das der Reichmensch ist.
Ja.
Ist da die Aufgabe jetzt den Rückweg zu finden?
Auch, ja. Wobei das bei den Hebräern, also in der Kabbala selber, weniger ein Thema ist. Also Sie konzentrieren sich sehr stark eben, das hängt damit zusammen, dass das der Ursprung noch in der vorchristlichen Zeit liegt. Wo also die Hauptaufgabe war, mal das alles herunterzuholen. Und jetzt, seit der Zeitenwende, wird immer mehr die Aufgabe, das langsam wieder ins Geistige zurückzuführen. Auf das konzentrieren sich die Hebräer da aber noch weniger. Das heißt aber nicht, dass man dieses Schema nicht auch in diesem Sinne verwenden kann. Da geht man also dann über die traditionelle Kabbalistik einfach hinaus und das ist auch durchaus notwendig.
Ich drehe es einfach um.
Hat was für sich. Ja, ja, also wir müssen auch dieses langsam wieder zurückentwickeln ins Geistige. Ich meine, das ist letztlich das, was ja diesen ganzen Kosmos, wo wir am Anfang gesprochen haben, vom Urknall, wenn man es jetzt äußerlich ausdrückt, sozusagen zum Endknall führt, oder Knall, weiß ich jetzt, ja, Implosion wäre es dann irgend sowas halt, wo das Ganze wieder ins Geistige verschwindet. Und wo der wichtige Schritt dann, oder die wichtigen Schritte bei diesem Rückweg, die sind, dass es ihm gelingt, alles zu vergeistigen. Dass nicht irgendeine Erschlacke zurückbleibt, die sozusagen sich nicht auflösen will. Das ist das große Problem. Dass alles da wieder mitgeht. Das ist namentlich jetzt bereits ab unserer Erdentwicklung immer stärker die Gefahr, dass es nicht gelingt, alles aufzulösen. Das heißt, dann würde ein Rest bleiben, der wirklich theoretisch endlos weitergeht, aber nicht den Durchgang durchs Geistige wieder nimmt. Und das heißt dann, auf seiner Entwicklungsstufe letztlich stehen bleibt und nicht weiter kann. Das ist eine Welt, die dann nicht mehr entwicklungsfähig ist. Weil was es von der Vergangenheit mitnehmen konnte, hat es genommen und es kann aber jetzt die Früchte der eigentlichen Erdentwicklung dann nicht mehr weitertragen, könnte es nicht mehr weitertragen. So wie wir uns eben nur durch verschiedene Inkarnationen weiterentwickeln und was notwendig ist, dass wir mal das Physische loswerden und dann mit den neu gewonnenen geistigen Kräften auch letztlich den Körper anders zu bauen. Dazu müssen wir den alten ablegen irgendwann, so ist es im großen kosmischen Maßstab auch. Das heißt, es bedarf dann einer Welt, die eben auch andere Naturgesetze sogar hat. Also die auch äußerlich anders gebaut ist. Also man darf nicht denken, dass das jetzt immer so weitergeht und immer das Gleiche kommt. Also dann kommen nicht wieder unsere 92 chemischen Elemente, unsere natürlichen und genauso werden die gebaut sein, genau dieselben Naturgesetze und so geht das immer weiter. Nein, es wird eine Welt stehen, die grundsätzlich, grundlegend anders gebaut ist wieder. Und andere Gesetzmäßigkeiten hat. Das ist der Sinn der Entwicklung. Also der Sinn der Entwicklung ist nicht, dass einfach eine Wiederholung nur ist. Es gibt zwar Wiederholungen, damit das Alte nicht verloren geht und damit es auf eine neue Stufe gehoben wird, gibt es immer am Anfang so eines neuen Kosmos, gibt es immer gewisse Wiederholungsschritte. Aber die haben nur den Sinn, um das auf eine neue Ebene zu heben und sozusagen die Früchte mitzunehmen aus der alten Zeit. Aber wenn es dann dort stehen bleibt, dann ist die Entwicklung abgeschnitten. Also irgendwann muss es das Ganze wieder verschwinden können und der Neubeginn. Im äußeren Sinn zumindest. Das sieht man sehr deutlich in den ganzen Naturreichen und so, rein biologisch, wenn man sich die Dinge anschaut, die Zellen und die genetische Struktur und das alles, das ist eine Archäologie der Vergangenheit, kann man da betreiben, bis ins Genetische hinein. Und wenn ich sage, ja, das passt aber nicht, diese alten genetischen Strukturen da drinnen, die sind aber trotzdem drinnen und die kann ich nicht alle loswerden und nicht alle rausschmeißen, weil dann ist alles tot. Also das heißt, ich muss mit dem, was da aus der Vergangenheit kommen, müssen wir irgendwo leben. Man kann es zwar bis zu einem gewissen Grad verändern, aber irgendwann wird es notwendig sein, einen ganz neuen Anfang zu machen, weil dann die Kluft einfach zu groß geworden ist zwischen dem, was sich geistig neu entwickelt hat und dem, was physisch materiell möglich ist. Also das heißt, das macht das Ganze natürlich sehr kompliziert, diese Dinge.
Und auch ein bisschen deprimierend ist, dass wenn wir in Zeit denken,
ja. Ja,
dass zwischen zwei Inkarnationen 1000 Jahre im Schnitt vergehen. Ja. Und dann inkarniert man und vergeudet unter Anführungszeichen die Inkarnation.
Ja, richtig. Ich meine, es ist heute, also jetzt ist nun mal dazu sagen, ziemlich offensichtlich so, dass die Zeiten zwischen den Inkarnationen gegenwärtig wesentlich kürzer sind.
Was heißt das? Ein Zehntel?
Ja, oft so, unter Umständen sogar noch kürzer. Unter Umständen sind es 50, 60 Jahre manchmal dazwischen. Das hängt ganz von der geistigen Entwicklung ab, und für diese kurzen Zwischenräume gibt es zwei Möglichkeiten. Also sehr kurz brauchen Leute, die wenig geistig entwickelt haben. Die kommen sehr schnell, weil die können keinen großen Weg durch die geistige Welt gehen, weil sie dort eigentlich nichts einzubringen haben. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit. Oder es sind Menschen, die geistig sehr, sehr stark entwickelt sind, und die dann auch nicht eine riesig lange Zeit brauchen, um wieder sich aus der geistigen Welt die Kräfte zu holen, um die neue Inkarnation vorzubereiten. Weil das, was man sich aus der geistigen Welt holt, dient ja dann letztlich auch vor allem dazu, den Körper für die nächste Inkarnation zu bilden. Und das ist ein schwieriger Prozess für jemanden, der also nicht so große geistige Kräfte hat, als einer, der schon sehr weit entwickelt ist. Der kann das sehr schnell. Im Extremfall, wenn es sich um hohe Eingeweihte handelt, hohe Eingeweihte, wie zum Beispiel etwa ein Buddha war. Ein Buddha, das wird ja richtig berichtet, dass er in dieser Inkarnation die letzte irdische Inkarnation durchgemacht hat. Und tatsächlich seitdem nicht mehr wiedergeboren wird auf Erden. Das heißt, Inkarnationen haben wir am Anfang einmal genommen und irgendwann einmal ist aus. Also es ist ja auch nicht ein endloses Rad, sondern es ist eine gewisse Zeit. Und es einfach, wann ist es aus, wenn ich geistig so weit entwickelt bin, dass ich meine weitere Entwicklung ohne Hilfsmittel des Körpers durchmachen kann. Das heißt, konkret für unsere Erdentwicklung, das heißt, wenn ich mein Ich-Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein auch ohne den Körper stark genug entwickeln kann. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir ihn haben, dass wir daran uns stoßen und daran unser Selbstbewusstsein entwickeln und mit Hilfe des Körpers uns an der Welt stoßen und so weiter. Und dadurch entwickeln wir uns unser charakteristisches menschliches Selbstbewusstsein. Aber irgendwann haben wir so viel davon ins Geistige mitgenommen, dass wir des Körpers nicht mehr bedürfen. Und zweitens müssen wir es dann bis dahin geschafft haben, alles das, was wir an Karma, also an Schicksal aufgehäuft haben, das heißt als Folge unserer Fehlhandlungen, dass wir das alles bereinigt haben. Weil, was heißt denn das? Warum gibt es denn diesen Schicksalsgedanken überhaupt? Das ist eine göttliche Strafe, ne? Das ist es eigentlich gar nicht. Sondern es heißt, wenn wir etwas falsch machen, eine Verfehlung begehen, sozusagen Verfehlung, nämlich in dem Sinn, in dem wir der fortschreitenden Entwicklung der Welt entgegenarbeiten oder versäumen, unseren Beitrag zu leisten, auch das ist schon etwas, dann hinterlässt das gewisse Spuren in der Welt, einen gewissen Mangel oder Makel in der Welt. Und der ist aber so individuell geartet, dass nur wir den wieder ausgleichen können, nur wir ihn wieder auflösen können, in Wahrheit. Und solange das nicht passiert, müssen wir immer wieder zurückkommen, bis das Letzte davon bereinigt ist. Dann sind wir so weit, dass wir sagen können, Erde, physisch brauchen wir dich nicht mehr, sondern wir können in einem geistigeren Dasein unsere Entwicklung weitermachen. Also das heißt, Menschen, die eine hohe geistige Entwicklungsstufe bereits erreicht haben, sind dann irgendwann einmal schon so weit, dass sie des Körpers nicht mehr bedürfen. Und Buddha zum Beispiel ist einer derer, die dieser irdischen Inkarnation nicht mehr bedürfen. Also das ist dieser Aufstieg dann vom sogenannten Bodhisattva zum Buddha, also den er in dieser damaligen Inkarnation etwa 500 vor Christus durchgemacht hat. Das ist eine Stufe, eine Entwicklungsstufe, die höhere Eingeweihte, also das heißt geistig weiterentwickelte Menschen erreichen können. Und trotzdem gibt es unter diesen wiederum zwei Arten. Es gibt welche, die dann wie dieser Buddha allein aus dem Geistigen herauswirken und von dort ihre weitere Aufgabe verrichten, weil das heißt ja nicht, sagen sie, Erde interessiert mich nicht mehr und ich gehe woanders hin, sondern dann wirkt er halt aus der geistigen Welt herein. Es gibt aber andere, die sagen, gewisse Aufgaben kann man zwar nicht für mich selbst, aber für die Menschheit und für die Erdentwicklung kann ich nur erfüllen, wenn ich mich trotzdem, ich es nicht mehr müsste, mich trotzdem auf Erden wieder verkörpere. Und das gibt es also auch. Menschen, die sich wieder inkarnieren, obwohl sie es nicht müssten. Und die können sehr, sehr schnell wiederkommen. Weil da geht es so weit, dass die im Grunde alle geistigen Kräfte sowieso mitbringen, die auch notwendig sind, um einen Körper zu bauen. Einen passenden, einen geeigneten. Und da muss sich auch immer sehr viel ändern, weil da sind dann die Inkarnationen auch allein äußerlich sehr ähnlich. Also schon von der Physiognomie und von der Gestalt oft sonst also ganz unterschiedlich, abgesehen davon, dass männlich-weiblich wegschaut, aber oft ist da äußerlich nicht leicht in der Ähnlichkeit zu sehen, weil es ist ja nicht der Sinn, dass man immer das Gleiche durchlebt, einfach weiß ich, einer hat einen schwachen Körperbau und macht dadurch gerade bestimmte Erlebnisse durch, die hat er jetzt durchgemacht, jetzt ist er gestärkt in einer anderen Inkarnation, ist er vielleicht ein ganz robuster Kerl, der nicht leicht irgendwas Äußeres was anhaben kann. Dann muss er wieder andere Dinge durchmachen. Aber eben, wenn alles tendiert, aber dann letztlich zu einer gewissen, sagen wir mal, dauerhaften Gestalt zu, die dann sehr individuell ist, das sieht man, würde man diesen Menschen dann ansehen, dass sie sehr individuelle Züge, sehr unverwechselbare Züge haben und die sind in der nächsten Inkarnation dann wieder sehr ähnlich. Da ändert sich viel. Also da liegt dann auch sehr kurze Zeitspanne dazwischen, zwischen den Inkarnationen. Im Extremfall sind das 13, 14, 15 Jahre. Das ist, ich bitte nicht dasselbe, was könnte man leicht verwechseln, was bei den Tibetern der Fall ist, wenn die zum Beispiel den neuen Dalai Lama suchen. Da sagt man, ja, das ist der wieder inkarnierte Dalai Lama und den suchen sie eine ganz kurze Zeit danach. Das hängt aber nicht damit zusammen mit einer Reinkarnation. Man muss nämlich unterscheiden zwischen Reinkarnation und, was man früher genannt hat, Seelenwanderung. Das ist was anderes. Bei der Seelenwanderung hat das mit bestimmten seelischen Kräften zu tun, die weitergehen und die sehr schnell sich einfach in den Seelenleib, in den Astralleib eines anderen Menschen wieder einfügen und einbauen können. Und das ist damit gemeint. Das hat aber mit der eigentlichen Individualität, mit dem Ich, nichts zu tun.
Nur die Eigenschaft.
Ja, richtig. Richtig. Das ist, wenn man so diese alten Schriften liest, auch bei Pythagoras zum Beispiel, da denkt man sich, ja, als Tier kann man auch wieder geboren werden und auch die Buddhisten und so sagen das, da gibt es also fünf verschiedene Inkarnationsstufen, da kannst du also in der Göttersphäre wieder geboren werden und selbst das ist nur ein Verhängnis, weil sie wollen ja aussteigen ganz aus der Inkarnation oder du kannst auch als Tier oder bei dann noch was Schlimmeres, Tier wäre ja noch lieb, aber es gibt noch viel Schlimmeres, also irgendwo bei den Dämonen oder so. Aber das hat nichts mit Reinkarnation zu tun, sondern mit dem Weg, den diese Seelenkräfte machen. Und im Grunde nämlich dann nach dem Tod nämlich machen, in welche Seelensphäre sie gehen. Das ist damit dann gemeint.
Die Spanne zwischen zwei
Ja, Kreuzen. Genau, das ist dort gemeint. Also, das heißt, diese ganzen Begriffe müssen wir eigentlich erst auseinanderklamüsern. Viele haben da überhaupt kein Unterscheidungsvermögen. Dann Reinkarnation, Seelenwandlung, das ist alles dasselbe.
Das
oder? Ja. Richtig. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass in der vorchristlichen Zeit noch nicht so ein starkes Bewusstsein für die Individualität des Menschen, für das eigentliche Ich da war. Das hat noch viel weniger interessiert und das hat noch viel weniger verfolgt. Man hat sich viel mehr konzentriert auf die Seelenkräfte, die weitergehen. und welchen Weg machen die durch. Und also namentlich eben in der vorchristlichen Zeit hat man so den Ich noch gar nicht so, überhaupt so gar nicht gedauert. Ich meine, im Einweihungsweg, im Schulungsweg hat man das Ich eher ausgeschaltet sogar, also abgedämpft. Also das heißt, man ist in einen daraus endlichen Zustand gegangen, wo man nicht dieses wache Ich-Bewusstsein hatte. Und das ging ja damals gar nicht anders. Aber natürlich hat man dann auch darüber keine Erfahrungen sammeln können. Und das ist der Unterschied heute. Und da geht die Zukunft hin, dass es also dann wirklich ums Ich geht und dass immer das Ich-Bewusstsein ganz klar dabei ist und nichts mit in daraus versetzen und so. Und
ganz festes Fundament.
Ja. Und eben bei den Hebräern ist da ganz stark eben das Bestreben, einmal dieses wirklich es ganz herunterzuholen, einmal da zu stehen. Und unsere Aufgabe ist es heute, im Grunde das Umgekehrte zu machen, aber nachdem wir einmal wirklich da unten angekommen sind. Das heißt, wir müssen für jeden neuen Impuls, den wir hereinholen aus dem Geistigen, einmal den Weg nach unten suchen, dass wir es wirklich bis ganz nach unten führen und von da dann den Rückweg suchen. Das ist heute die Aufgabe. Aber schlecht wäre es zum Beispiel, wenn wir einen neuen Impuls reinbringen und dann gleich da irgendwo wieder umkehren wollen und Schleife zurück und gar nicht unten ankommen. Dann ist das völlig sinnlos. Dann funktioniert das nicht. Und das ist das, was also die Hebräer so streng gelehrt haben, das wirklich bis hinunterzuführen und eben an der Verwandlung, an der Umwandlung dieser unteren Welt, Malchut, des Reiches, zu arbeiten, an der Wiederherstellung dieser unteren Welt. Da gibt's so also interessante kabbalistische Anschauungen, als dieser zum Beispiel dieser Schöpfungsblitz, von dem wir gesprochen haben, der da durchgeht, als der da sozusagen hineingefahren ist in die Schöpfung, dann haben teilweise diese Sephiroth, die dann als Gefäße fast aufgefasst werden, die also diese geistige Kraft aufnehmen, die diesem geistigen Ansturm nicht standgehalten haben und zerbrochen sind, so nennt man das, den Bruch der Gefäße. Die oberen haben standgehalten, aber die unteren nicht. Die sind zerbrochen dadurch und dadurch ist ihre Kraft also nicht, entspricht nicht dem, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und unsere Aufgabe ist jetzt mitzuarbeiten, da diese Scherben zu kitten sozusagen und an der Wiederherstellung der Welt zu arbeiten. Und das ist unsere große Aufgabe und dem haben sich eigentlich die Hebräer sehr stark dann verschrieben, diese Aufgabe. Also an dieser Wiederherstellung der Welt zu arbeiten. Das ist ein ganz zentraler Begriff. Und darum sind sie aber auch sehr geschickt, gerade im Tun da unten in der Welt. Weil, er wisst es, die Juden, die Hebräer sind geschickte Geschäftsleute, sie sind brillant in der Wissenschaft. Viele der ganz großen Wissenschaftler haben jüdische Wurzeln. Das heißt, sie haben einerseits nämlich, was haben sie? Sie haben nur so einen letzten Rest von dem, dass sie diese Intelligenz, diese aber verstandesmäßige Intelligenz, also das, was wir im großen kosmischen Ruach Elohim genannt haben, die Verstandesseele der Elohim, dass sie etwas von dem als Inspiration immer noch hereinholen können und dadurch überlegen sind vielfach den anderen, die sich halt mühsam durch die Logik erarbeitet. Sie haben schon die Logik, sie können es dann logisch formulieren, aber eigentlich haben sie es schon als Inspiration irgendwo. Als Unbewusste zumindest. Und das heißt, sie haben es also früher als die anderen. Und da haben sie es brillant in der Wissenschaft, haben sie es brillant in der Technik, in der Wirtschaft vor allem. Und Wirtschaft erfordert auch genau dieses sehr verstandesmäßige Denken, das zu ordnen alles. Die ganze Logistik, die dahinter steckt. Da ist diese große Geschicklichkeit da. Und wir haben jetzt zusätzlich die Aufgabe, das Ganze aber wieder wirklich ins Geistige hinauf zurückzuführen. Darüber hinaus noch. Also das heißt im Grunde, mitzuarbeiten an der Auflösung der äußeren Welt, der Auflösung wieder ins Geistige hinein. Natürlich im richtigen Tempo, nicht Zerstörung der Welt heißt es, sondern Vergeistigung der Welt. Das ist halt nur ein Unterschied. So, jetzt müssen wir uns aber noch...
Zade, Hammer.
Zade haben wir. Im Übrigen hat das Zade auch ein finales Zeichen. Das ist auch wieder eines dieser Zeichen, die am Ende des Wortes anders geschrieben sind. Und wie kann es anders sein? Es ist dieser Strich da hinunter, ist mehr oder minder gerade gebogen und schaut dann wirklich wie ein Y aus. Also ich weiß nicht, ob wir das irgendwo am Ende finden. Z am Ende im Text. Es schaut wie ein Y mit einem sehr langen geraden Strich nach unten. Oh ja, Haaretz, na natürlich, Haaretz, gleich am Anfang. Haaretz, das ist dieses Endzade. Oft dann auch mit den zwei Punkten und dann auch um den Abschluss, das Ende noch einmal deutlich. Und so steht, das ist oft dieser Doppelpunkt fast danach. Haaretz. Ja, dann kommt das Kof. Das Kof. Schaut etwa so aus. Kopf kann ein bisschen eckiger gestaltet sein. Auch Kopf. Mit BH transkribiert oder auch mit F. Das ist. Also Kaff und Kopf. Von der Aussprache her sind sie sehr ähnlich. Entspricht aber eher unserem Quä von der Schreibweise. Gesprochen wird es allerdings ziemlich hart, also wirklich Kof als richtiges K. Ist wieder ein einfaches Zeichen und damit sind wir jetzt ganz unten angekommen im Tierkreis.
Schütze
haben wir schon. Fische. Die Fische sind unten, genau. Unten sind die Fische. Also so irgendwie. Wassermann war schon. Und Fische sind unten. Das Kopf hat den Zahlenwert 100. Kopf. Das auch dort im Sefirot-Baum auf der rechten Seite führt es hinunter nach Malchut, von Netzach nach Malchut. Da ist es mit Kwe geschrieben. Und es entspricht eben von der Buchstabenform unserem Kwe, das ist daraus entstanden. Und dann machen wir eines heute noch, das Resch. Resch, das ist einfach und auch relativ häufig. Das Resch, das ist also so. Das ist gleich beim ersten Wort Brigitte. Das zweite Zeichen von rechts gelesen, am ersten Schöpfungstag. Etwas runder oder weniger rund, aber jedenfalls nicht mit irgendeiner Ecke oder so. Also wie das Dalit zum Beispiel. Man muss aufpassen, weil manche Zeichen sind sehr ähnlich. Das ist das Resch. Das R. das ist, und da bin ich wirklich nicht drauf gekommen, warum das als Doppeltes gilt. Das Resch ist nämlich das letzte, das Vorletzte der Doppelten. Es wird auch niemals mit einem Dagesch geschrieben, das ist nämlich auch interessant, trotzdem gilt es. Ich meine, es ist vom Rrrr, es ist sehr beweglich, aber das habe ich bis heute noch nicht durchschaut, das muss ich ganz ehrlich gestehen, warum das ein Doppeltes ist. Aber es ist eines und das ist der Merkur, das müsste jetzt das nächste sein. Ist jedenfalls der Laut für seelische Erregsamkeit. Im Rollen, das ist also diese astrale, seelische. Bitte?
Sch ist auch drin. Vielleicht das
heißt. Ja. Jedenfalls erzählt zu den Doppelten.
Und das Zade, hier steht hier als Zadi. Mit 2D?
Ja, also diese deutsche Transkription unten, die wechselt sehr. Die ist oft sehr unterschiedlich. Also da steht zum Beispiel Zadi, ja. Das ist aber genau dasselbe.
Ja, wie sprechen wir es aus jetzt? Wie, auf was einigen wir?
Also Zade, Zade, ja.
Zade.
Da gibt es kaum zwei Bücher, wo das genau gleich geschrieben ist. Das ist halt immer nur ein Herantasten. Da.
Aber dieses Resch, das hat einmal zwei Punkte, die untereinander sind, dann hat es drei Punkte.
Ja, das ist jetzt die Vokalisierung. Das ist die Vokalisierung. Also zum Beispiel da am Anfang, wenn es diese zwei Punkte sind, Beregit, das ist das E, Regit. Das ist das E. Die zwei Punkte darunter, das ist diese Punktierung, die eben die Vokalisierung andeutet, die Vokale andeutet, weil die werden ja nicht geschrieben an sich. Normal. Und ja, bis man das durchschaut, nur mit den Punkten, und das ist extra schwierig. Also zwei nebeneinander, zwei Punkte, das ist immer das E. Mhm. Wenn es untereinander sind, ist es so ein kurzes E, ist es so ein Schwa-Laut. Ein Schwa-Mobile oder Schwa-Quiescenz, also entweder überhaupt unhörbar gesprochen oder nur ganz schwach. Bereshit. Also nicht Bereshit, sondern Bereshit. Das ist dann schon so die Raffinesse dann. Und wenn es also drei Punkte und wie da ist, ist es ein E zum Beispiel. Ist also ein Dreieck angeordnet. Und da ist eine Mischung aus einem E und dem Schwa-Laut. Es gibt also alle Feinheiten drinnen. Elohim. Also es ist ein Ansatz von, aber das ist in Wahrheit unheimlich spannend, weil da liegt drinnen, wir kennen das ja von den Lauten, haben wir schon mal ein bisschen gesprochen darüber. Im A zum Beispiel ist ganz das sich öffnen drinnen, aber wenig Selbstbewusstsein. Ich öffne mich ganz den Welten, die über mir sind, das ist im A. Im E verschließe ich mich. Aber ich werde an mir selbst bewusst. Das ist, die Gestik ist dann diese an sich haltende Gestik. Ich trenne. Ich sage immer, in der Sprachgestaltung sage ich immer, da schaue ich über den Gartenzaun zum Nachbarn und zwar sehr misstrauisch. Also da grenze ich mich ab und stelle mich der Welt entgegen. Bin ganz bei mir. Im A, in der Wüste, Sonnenaufgang, ich bin mit der Seele ganz draußen, überhaupt nicht bei mir. Und jetzt haben wir da also so eine eigenartige Mischung, da ist so ein E, aber ganz schwaches als Ansatz drinnen und dann ist ein E. Und das E ist also ein Zwischenton zwischen dem A und E. Das heißt, es ist so eine Mischung zwischen dem noch Empfangen von den Hierarchien, die darüber sind, und der Ansatz zum Selbstbewusstsein zu kommen, sich abzugrenzen von dem. Weil genau den Entwicklungsweg suchen sie ja, die Elohim. Oder das ist jetzt ihre Aufgabe. Dass sie sich letztlich von dem, was als geistige Welt über ihnen ist, viel selbstständiger machen, als das Hierarchien vorher getan haben. Und das liegt schon einfach nur in dem E am Anfang bei Elohim drinnen. Also dann, eigentlich müsste man es in der deutschen Übersetzung wird es meistens mit E geschrieben. Das ist im Grunde ungenau. Weil es zu stark bereits diesen Charakter des Abgrenzens ausdrückt und zu wenig das noch empfangen einfach von oben. Also besser wäre es, wenn man es mit E zumindest schreiben würde. Oder ein kleines E noch davor. Also, dann wäre es ganz exakt. Also bis in so Feinheiten hinein sind die Übersetzungen problematisch in Wahrheit. Weil in dem liegt schon die ganze Seelenstimmung drinnen, die bei den Elohim vorherrscht.
Und bei Rashid.
Ja, da ist das auch drin, das schwache E zunächst einmal. Es ist im Buch eben schon so eine Rückenbildung abgrenzend drinnen und dann ein ganz schwaches E, das so das ersten Ansatz des, ja, man kann auch sagen, Egoismus bedeutet. Also bis in solche Feinheiten steckt das da in der hebräischen Sprache drinnen. Wir sind jetzt bei Buchstabe 20 angelangt. Zwei werden dann noch folgen. Ich weiß nicht, wann nächste Woche ist der Günther dran mit dem Vortrag der Mensch als Glyphe des Kosmos, also wo es auch um die geistigen Grundlagen der Astrologie geht. Und danach werden wir einen Weihnachtsvortrag noch haben. Da bin ich mir noch unsicher, was wir genau machen, ob ich da die zwei Buchstaben einbeziehe oder nicht, das werden wir sehen.
Ansonsten. Du bist deinen ganzen Vortrag für die zwei Buchstaben, das sehe ich.
Ja, ja. Die sind so wichtig. Ja, und das ist wieder kein Zufall, dass da das Resch mit der starken astralischen, seelischen Regsamkeit ziemlich am Ende des Alphabets schon steht. Und dann kommen die zwei, die das Geistige wirklich hinunterführen, das Shin und das Tau oder Tav. Da sind wir dann, damit langen wir dann unten wirklich an. Also das ist wieder sehr, sehr spannend. Und das Brigitte spannt auch schon irgendwo sehr den Bogen da hin, einmal vom Bum zum Resch, Shin und dann das Tav zum Schluss. Das spannt eigentlich schon den ganzen Bogen. Und das ist das, wo ich immer schon gesagt habe, in dem einfach nur in dem Wort Bereshit liegt schon die ganze Schöpfungsgeschichte keimhaft drinnen. Ganz blass, natürlich nur ohne Details und so. Aber das heißt, wenn man lange genug meditieren würde, einfach nur über dieses Wort und das zum Bild gestaltet, das eben da hinein geheimnist ist, und dieses Bild im Bewusstsein festhält, dann beginnt sich zu differenzieren. Und irgendwann steht die ganze Geschichte da, so wie sie die Elohim erlebt haben, oder zumindest ein Bild davon. Weil eigentlich schildert ja in die Genesis nichts anderes, als was die Elohim selber erleben bei der Schöpfung. Das schildert es. Zumindest ein Hauch davon, sagen wir es besser so. Aber es ist eigentlich ein Hineinschauen in die Seele der Elohim während des Schöpfungsvorgangs. Das ist die Schilderung. Und gar nichts Äußeres. Überhaupt nichts Äußeres. Also das ist... Aber das liegt eben keimhaft. Alles in dem einen Wort Bereshit schon drinnen. Das ist das Spannende. Also, aber vielleicht seht ihr dann, man braucht so einen riesen Umweg, jetzt erarbeitet man schon ein paar Semester an dem ganzen Ding, um das wirklich zu erfassen oder zu ahnen einmal, dass das da drinnen stecken könnte überhaupt. Und wenn man das alles einmal verinnerlicht hat, dann kann man anfangen, über das Parashit zu meditieren. Und dann brauche ich nur mehr die Formel Parashit da stehen und meditiert darüber, und das taucht das Ganze auf. Das ist sozusagen einfach der Ankerpunkt, der mich dann zu dem Erleben hinführen kann. Dann brauche ich nicht mehr. Aber wenn ich diese ganze Vorbereitung nicht habe und das irgendwo lese, dann fange ich gar nichts damit an. So wie mit dem Sekirot-Baum, wenn ich ihn einfach anschaue. Aha, das ist ein Plan für die U-Bahn oder irgend sowas. Also es ist schwierig. Naja gut, in diesem Sinne, glaube ich, lassen wir es für heute gut sein. Und nächstes Mal, wie gesagt, wird der Günther, bin ich schon sehr gespannt darauf, also über die geistigen Hintergründe der Astrologie sprechen, über diese Zusammenhänge, über die verschiedenen Systeme, die es da gibt. Also, was da dahinter steckt und inwieweit das sinnvoll ist.
Der ist ja zu Hause geblieben, um sich vorzubereiten.